Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute geht es um ein musikalisches Rätsel und Geheimnis. Ganz neu ist es nicht, aber weil ich es immer noch nicht so richtig verstanden habe, habe ich mir heute eine Gesprächspartnerin ausgesucht und eingeladen, um mit ihr darüber zu sprechen, wie das eigentlich sein kann, dass der große Johann Sebastian Bach, wie kaum ein anderer, innig verbunden mit deutscher Geschichte und Kultur, vor allen Dingen mit der Kultur des deutschen Protestantismus, schon längst kein deutsches Sondergut mehr ist, sondern ein Weltkünstler. Wie kann das eigentlich sein, dass ein Komponist, der so verbunden ist mit einer ganz spezifischen Geschichte, längst ein Komponist für alle Welt ist, Menschen in den unterschiedlichsten Orten der Erde fasziniert, ganz egal, ob sie religiös geprägt sind und wenn wie? Und das finde ich eine irre interessante Frage, wie modern Bach heute eigentlich ist für so viele Menschen. Und da ich dieses Rätsel für mich selber nicht lösen könnte, habe ich mir per Zoom eingeladen, die aus der Türkei stammende, aber schon seit einiger Zeit in Deutschland lebende Pianistin Sedat Afsanli. Schon als Kind begegnete sie in der Türkei, in ihrer Heimat, Bachs Musik, und das gab dann ihrem Leben eine unvorhergesehene Richtung. Und mit ihr möchte ich sprechen über die grenzüberschreitende Kraft von Musik. Wie schön, dass Sie da sind. Entschuldigen Sie, es war eine lange Einleitung.
Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
Genau, wir sind per Zoom verbunden, weil sie erfreulich viel zu tun haben und unterschiedlichste Orte versuchen zu verbinden. Da kommen wir gleich nachher nochmal drauf. Mhm. Ich musste kurz überlegen, woher wir uns eigentlich kennen.
Und ich zwar, weiß immer noch.
Wenn ich mich erinnere, war das eine Begegnung, erst eine E-Mail-Begegnung in Corona-Zeiten, nicht?
Das stimmt. Ja, wir hatten ja so wie Corona. Es scheint ziemlich weit weg zu sein, aber für uns, für alle Musikerinnen und Musiker, war das sehr wichtig und sehr lebensverändernde Zeit. In der Zeit, kann ich mich daran erinnern, habe ich nach Lösungen gesucht. Mein guter Freund Burkhard Weitz, damaliger Chefredakteur von Chrismon, der hat mich zu Ihnen weitergeleitet, wenn ich mich richtig erinnere, weil Sie vielleicht für uns alle eine Hilfestellung sein könnten, wie wir weiterhin durch die Kirche, mit der Kirche, Konzerte oder Plattformen finden könnten. Und damit hatte unser Kontakt angefangen. Stimmt's?
Genau, dann so hatte ich es auch in Erinnerung.
Okay,
für mich selber ist es natürlich Corona auch schon wieder weit weg, aber mir fiel es nochmal auf. Sie haben sich an mich gewandt und wir hatten so ein paar Aktivitäten gestartet, um darauf aufmerksam zu machen oder auch Hilfe zu leisten in dem Rahmen, kleinen Rahmen, den wir haben, dass eben Kunst und Kultur in diesem ganzen Pandemiegeschehen nicht untergehen. Und dann sind wir uns ein paar Mal weiter begegnet und wir konnten dann zum Glück auch noch andere Themen finden als ausgerechnet immer nur Corona. Aber das dafür war die Pandemie gut. Sie hat uns zusammengeführt.
Genau.
Und jetzt würde ich aber gerne, das wollen wir nicht alles vergessen, aber doch noch mal etwas tiefer graben zu Ihrer Bach-Geschichte. Mhm. Die ist ja doch einerseits was ganz Besonderes und andererseits aber auch nicht ganz besonders, weil es anderen Menschen ähnlich geht. Sie sind in der Türkei aufgewachsen. Wenn ich denke, so eine normale türkische Familie, wenn man das so sagen kann. Mhm. Und sind auf Bach gekommen oder Bach zu Ihnen. Wie ist das gewesen?
Ich bin in Istanbul geboren. Und meine Eltern sind sehr westlich. Das möchte ich heutzutage umso mehr betonen, weil natürlich immer wieder die Frage kommt, wenn man in der Türkei geboren ist, ist man automatisch muslimisch. Aber das bedeutet nicht, dass wir alle praktizieren. Das ist nur ein Wort oder ein Begriff, ein Titel auf dem Ausweis gewesen. Meine Eltern waren sehr westlich orientiert, dass ich mit 5 Jahren ein Klavier geschenkt bekommen habe von einer armenischen Familie, von unseren Nachbarn. Und damit begann meine Reise. Und auch gleichzeitig vielleicht ein wenig Besessenheit, weil aus diesem Instrument und aus meinen Fingern, aus meinem Körper etwas zu produzieren, hat mich total fasziniert. Und Bach, natürlich, wie bei alle musikalischen Erziehungen, war das immer da. Und gleichzeitig für mich auch ein Weg. Ich weiß es nicht, wie man das beschreiben kann, aber ich glaube, als Kind habe ich schon damals gespürt, dass ich relativ für mich bin, auch sehr gerne alleine bin. Und in diesem Alleindasein hat mir Bach schon irgendwie eine Art Freiheit geschaffen. Und auch die Dinge, die man nicht ausspricht, die man nicht artikuliert, weil man auch sogar als Kind instinktiv ahnt, dass es doch nicht angebracht ist, da konnte ich mich austoben, weil wir immer noch sehen, in den Noten von Bach sind keine Zeichnungen, sei es Diminuendo, Mezzoforte, Piano, nix. Und in dem
Nur die
Moment,
einfachen Noten, nur die
nur
Notenwerte
die
sozusagen.
Note. Wenn wir tatsächlich sehr gute Herausgeber haben, dann sehen wir nur eine weiße Leinwand mit seinen Noten. In dem Moment, wo ich an dem Klavier sitze, heißt es oder hieß es auch damals für mich, oh, als ob das alles für mich geschrieben ist. Und dann fühlt man sich natürlich so wie größten Wahnsinn als Kind, als Mädchen. Und dann jedes Mal, je mehr man übt, je mehr man sich damit begegnet, sieht man die Veränderungen, hört man auch Klangunterschiede und dann kann man nicht mehr loslassen. Das ist so diese Besessenheit, glaube ich, dass jeder Musiker oder jeder Künstler mit sich selber spürt. Das ist eine Sache und andere Sache auch in der Fähigkeit, wie weit man sich überfordern kann in dem Hören, wie weit wir polyphonisch, mehrstimmig hören und das zu trainieren, sogar als Kind und wie ich jetzt auch mit meinen Studenten und Schülern trainieren kann, das fasziniert alle, weil wir jedes Mal eine Grenze überschreiten, jedes Mal eine Seite noch mehr von uns kennenlernen, was wir eine Stunde vorher nicht wussten.
Ich
Sowas.
versuche mich ein bisschen hineinzuversetzen. Das fällt mir insofern nicht schwer, insofern schwer, als ich ein ausgesprochen unbegabter und unwilliger Klavierschüler war als Kind und es gar nicht funktioniert hat.
Vielleicht
Ich
hatten Sie
aber,
keinen guten Lehrer. Das kann auch
das will ich nicht auf die Lehrer schieben.
sein.
Das wäre ungerecht. Das liegt, glaube ich, einfach an mir. Ich hatte auch andere Dinge im Kopf. Aber auf der anderen Seite hatte ich immer viel musikhörende Eltern. Insofern war Bach Klang war oft im Wohnzimmer zu hören. Deshalb nochmal die Frage, wie war das, als Sie als Kind waren in Istanbul? Ich habe keine Ahnung, gibt es Radioprogramme mit, gab es das
Ja,
Radioprogramme mit klassischer Musik?
bei uns
Das
wurde
ist ja
auch
jetzt
nur
kein
Klassik
Klischee,
gehört.
dass man da immer nur sozusagen türkische Volksmusik hört. Also war das da und wie haben Ihre Freundinnen reagiert? Fanden die das interessant oder befremdlich oder hatten Sie Freundinnen, die auch sowas gemacht haben?
Tatsächlich zu Hause bei uns war nonstop nur klassische Musik. Deswegen habe ich auch gemeint, dass meine Eltern nur westlich waren. Und jeden Freitag und oder Samstag reguläre Sinfoniekonzerte, was wir in Istanbul hatten, durch Staatsorchester. Das haben sie besucht und ich war auch immer mit dabei, auch mein Bruder. Wir hatten auch Klassikradio, was immer wieder sowohl im Auto als auch zu Hause ständig lief, aber auch CDs. Ah, nee, damals gab es noch nicht CDs, ich bin ein Jahr älter. So Schallplatten, das hatten wir auch natürlich mit ganz vielen deutschen Grammophonaufnahmen. Ich habe in meiner Kindheit, in mein Zuhause, keine türkische Volksmusik gehört. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich bin tatsächlich deswegen auch sehr polyphonisch aufgewachsen. Ich kenne diese Mehrstimmigkeit schon. wie meine Freunde reagiert haben. Ja, ich bin schon mit 10 Jahren ins Konservatorium gekommen, deswegen war das für uns alle ganz normal, dass wir alle üben, spielen. Aber davor war das natürlich komisch. Jeder ist im Sommer draußen, spielt und hat Freunde zum Treffen. Ich habe weiterhin geübt.
Okay,
Und,
sehr.
aber das muss ich auch sagen, keiner hat mich gezwungen.
Nee, nee.
Ich
Das.
glaube, der Reiz, dass man noch mehr daraus kitzeln kann und noch mehr aus sich selber herausholen kann, das war schon von Anfang an da. Ja, dieses innere Disziplin. Ich glaube sowieso, das kann keiner von außen hineinzwingen. Entweder will man das, spürt man das oder will man das nicht. Das ist eigene Entscheidung, wirklich. Das war sehr freiwillige Entscheidung.
Und es muss ja dann auch ein eigenes Glücksgefühl sein, sonst würde man es ja nicht
Genau,
machen, wenn man,
genau.
so weit bin ich leider nie gekommen, aber so stelle ich es mir vor, dass man tatsächlich dann doch immer weiter, ja, irgendwie ein Fluss in einen Fluss hineinkommt und das muss beglückend sein. Nun hat der Bach Sie aber dann auch nach Deutschland gebracht. Wie alt waren Sie denn da, als Sie dann nach Deutschland kamen?
Ich bin mit 19 nach Deutschland gekommen. Nicht nur Bach, sondern tatsächlich die Kultur Deutschland. Die Kultur, die Sprache, die ich schon in Istanbul kennenlernen durfte, hat mich sehr neugierig gemacht. Dass ich wusste, es gibt noch mehr, was ich eigentlich lernen möchte. Und das Bezug auf Deutschland war das natürlich nicht nur die Musik, sondern auch Literatur, Philosophie. Und ganzes Land hat mich schon seit ich 10 Jahre alt war, komplett fasziniert. Und deswegen war das mein Masterplan. Ich bin einmal mit 10 Jahren, glaube ich, alleine in Deutschland gewesen bei den Bekannten und danach. Okay, ich muss sehr gut die Sprache sprechen, sehr gut alles beherrschen, damit ich auch unabhängig bin, damit ich auch sowohl mit meinen Meinungen als auch, wenn ich zur Aufnahmeprüfung komme, damit ich mich mit den Professoren sehr gut unterhalten kann und oder Bürokratie, auch wenn es sehr schwer war am
Das
Anfang,
ist dann die hohe
alleine
Kunst.
lösen kann. Das war mir sehr wichtig und tatsächlich habe ich das geschafft mit 19. Habe ich die Aufnahmeprüfung in Hannover an der Hochschule bestanden. Dann fing ein neues Kapitel in meinem Leben an. Und ja, ich
Wie war
bin
das
sehr,
für
sehr
Ihre
dankbar.
Eltern, auch wenn Ihre Eltern westlich orientiert waren, waren Sie ja vielleicht nicht unbedingt deutschlandorientiert?
Sehr, sehr
Doch.
deutschlandorientiert,
Ah ja.
weil mein Vater tatsächlich in einem deutschen Gymnasium in die Schule gegangen ist und auch später auch sehr viel mit Deutschland gearbeitet hatte. Aber natürlich, ich glaube, für meine Eltern war das klar, wenn ich diesen Beruf nach meiner Berufung nachgehen möchte, muss ich das in Deutschland oder im Ausland machen, weil alle Möglichkeiten in der Türkei hatte ich schon bereits ausgeschöpft. Und ja, gute Eltern unterstützen ihre Kinder und lassen es pflegen. Und sie haben das genauso gemacht.
Ja, sehr gut, weil es ist natürlich interessant. Wir haben natürlich in Deutschland ganz unterschiedliche Menschen aus der Türkei, die zu uns kommen. Wir haben die sogenannten Gastarbeiter aus den 60er Jahren gehabt. Das waren Menschen wirklich für einfache Industrietätigkeiten, oft auch vom Lande kommt, die in Deutschland nicht nur gute Erfahrungen gemacht haben. Wir haben in Deutschland auch doch eine ganze Reihe von Immigranten in den 70er Jahren gehabt, die aus der, während der Zeit der Diktatur und der politischen Repression gekommen sind. Und dann aber auch jenseits davon Menschen wie Sie, die aus den unterschiedlichsten Interessen, intellektuellen, musikalischen Interessen nach Deutschland kommen. Insofern haben wir ganz unterschiedliche Türkeien hier auch in Deutschland, versammelt.
Das ging mir genauso übrigens.
Erzählen Sie.
Als ich zum ersten Mal in Hannover war, waren die Kommilitonen zu mir sehr erstaunt und überrascht, dass es auch so ein Bild von der Türkei existieren kann. Erstmal habe ich es nicht verstanden. Ich dachte, wir sind alle so. Und dann haben sie mir bestimmte Ortsteile von Hannover genannt. Geh doch mal dahin, dann verstehst du, was wir meinen. Ich bin tatsächlich hingegangen und ich war selber erstaunt, weil Das Bild vor 26 Jahren war das für mich in der Türkei nicht mal so aktuell, was jetzt vielleicht korrekt ist, aber früher war mein Bild eher so auf mein Bild entsprechend. Und dann habe ich gedacht, wow, es gibt verschiedene Herkünfte. Verschiedene Geschichten. Und diese Geschichten kannte ich selber nicht.
Ja, ist interessant. Also jeder gehört natürlich einer bestimmten Schicht an und gerade als
Ja.
Kind und Jugendliche ist man ja doch sehr dann in dem eigenen Herkommen einfach
Genau.
eingerahmt. Und manchmal muss man dann ins Ausland gehen, um festzustellen, ach, so eine
Ja.
Türkin bin ich ja im Unterschied zu anderen Türken, kenne ich auch als Deutscher, wenn ich
Genau.
ins Ausland komme. Aber es
Ja,
war
das
natürlich
stimmt sehr.
damals noch ja zwei Unterschiede. Einerseits kann es ja durchaus sein, dass sich auch unter Erdogan die Türkei noch mal stärker muslimifiziert hat, also dass bestimmte Formen von politischem Islam wichtiger geworden sind als vorher. Und aber auch natürlich, dass die ehemals aus der Türkei stammenden Menschen, die jetzt hier in Deutschland leben, natürlich auch inzwischen sich ganz unterschiedlich entwickelt haben und längst nicht mehr das Klischeebild von dem türkischen Industriearbeiter und dann der Reinigungskraft seiner Ehefrau beherrscht, sondern ganz unterschiedliche Menschen da sind.
Ja,
Ja.
ich glaube, das habe ich mitgekriegt, so im Jahr 2000, dass die Richtung in eine andere Richtung ging, wo wir alle sehr erstaunt waren, weil wir gemerkt haben, wir haben uns selber ein Glashaus gebaut und wie behütet, wie fragil aber gleichzeitig dieses Haus war, dann habe ich dann immer wieder Jahr für Jahr bemerkt, eigentlich meine Türkei, die ich gedacht habe, die so wäre, ist die gar nicht mehr so. Und dann musste mir Jahr für Jahr oder ich musste Jahr für Jahr von ganz vielen Klischees wieder auch verabschieden und sagen, okay, wo haben wir jemanden doch nicht so ganz gut beachtet? Wieso sind wir auch so zementiert gewesen in unserem Bild von der Türkei, dass es alles so sei oder so sei? Und dann muss man sich wahrscheinlich auch in eine Arbeit von Toleranz oder von aufgeschlossen sein und zum Öffnen hineinbegeben, wo es auch vielleicht weh tut. Ja, ich gebe zu.
Ja, das ist schön, dass Sie das sagen, weil ich das natürlich für mich noch viel mehr als Aufgabe sehe.
Ah,
Aber
okay.
dann ist es
Ah, für
ein, das,
mich.
ist es schön für mich, dass wir da in eine gemeinsame Aufgabe sehen.
Ja.
Aber lassen Sie uns mal zur Musik und zu Bach zurückkehren.
Ja.
Musikhochschule Hannover, ein ganz, ganz tolles Haus.
Total.
Ich habe eine Zeit lang in Hannover gelebt als Jugendlicher und da spielte das immer eine große Rolle und die jungen Leute, die da kamen und dann gab es Konzerte für die Studierenden oder ist man hingegangen und so. Welche Rolle spielte da denn schon der Bach für Sie oder haben Sie eigentlich das ganze möglichst breite Repertoire versucht, sich
Ganz
anzueignen?
viel breit, natürlich. Ich habe beim Studium von vorne beginnen dürfen. Das war natürlich ein Vorteil, weil ich mit 19 Jahren eigentlich Uni-Abschluss hatte in der Tasche aus der Türkei. Aber meine Lehrer sagten, du bist zu jung dafür, magst du nicht von vorne beginnen? Das war natürlich für mich Jackpot. Jahre geschenkt zu bekommen, nochmal studieren zu dürfen mit meinem Professor Bernd Goetzke, das war wirklich exzellent. Es war so, okay, ich bin 19 gewesen, aber ich habe wieder angefangen vom so Kinderjahren, alles neu. Ich habe gedacht, ich habe so eine Festplatte, aber ich darf jetzt alles löschen und wieder neu einprogrammieren, neu resetten. Das ist ein ganz großes Geschenk, dass ich dafür auch Bernd Goetzke hier kennenlernen durfte. Und dafür muss man natürlich sagen, wenn man in diesen Jahren nur auf einen Komponist gewählt hätte, das wäre wahrscheinlich für meine Entwicklung nicht so gut. Deswegen haben wir ganz breites Repertoire und ganz viele Komponisten und auch damit hergehend auch wahrscheinlich meine Schwachstellen zum Stärken zu wandeln. Versucht, sehr viel geübt, sehr viel gelernt und auch sehr viel gelesen. In der Zeit, ja, das waren wirklich sehr tolle Jahre.
Gibt es bestimmte Lektüren, die Ihnen oder die Ihnen geholfen haben beim Spielen? Kann ich mir kaum vorstellen, denn ich kenne das meistens, dass Musiker wirklich übers Hören oder übers Arbeiten mit ihren Lehrern sich weiterentwickeln. Oder ich mache deshalb, weil ich mache gerade ein Seminar an der Uni über Albert Schweitzer.
Ja,
Und der war
okay.
eben auch ein großer
Bach-Fan.
Bach-Interpret und hat ein dickes Bach-Buch geschrieben. Und wir wollen in der letzten Sitzung unserem Seminar auch uns mit Schweitzer und Bach beschäftigen. Und da bin ich mal gespannt, ob das eigentlich das, was er gespielt hat und das, was er darüber geschrieben hat, in einem Verhältnis steht und irgendwie noch zu uns spricht. Deshalb die Frage, gibt es da so Dinge, wo Sie sagen, da
Auf
habe ich so einen
Schweizer bin ich
intellektuellen
jetzt
Impuls?
gestoßen, tatsächlich.
Echt?
Intellektuell, soweit, wir hatten sehr viel wegen Klavierliteratur oder Klavierpädagogik, wie die Bücher von Heinrich Treuhaus oder Walter Gesicking oder Glenn Goulds Interviews oder alles Mögliche, was die Musiker selber geschrieben haben, sei es autobiografisch oder auch technische Bücher, was Chopin geschrieben hat, und aber auch Kunst des Bogenschießens. Das haben wir zum Beispiel auch gelesen in unseren Vorlesungen, was Pädagogik betrifft, damit wir uns vielleicht beim Spielen, wie eine Art Zen-Kunst funktioniert, dass es auch für uns als Pianisten, als Musiker vielleicht anzuwenden wäre. Sehr breites Spektrum war da zum Lesen. Aber ich habe auch selber ganz viel Literatur gelesen.
Was mich ja interessiert, als jetzt Mensch, der Musik nur genießen kann, aber sie nicht herstellen kann, aber immerhin, ich kann sie genießen. Was ist es eigentlich, was die Musik von Bach einen so begeistert, also begeistert sein lässt? Da gibt es ja auch unterschiedliche Musiken. Ich merke das, wenn ich an, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, seine Oratorien und manchmal Kantaten, die sind emotional zum Teil sehr aufwühlend. Und dann gibt es diese Klaviermusik, Orgelmusik auch ein bisschen, aber von der Klaviermusik, die für mich vor allen Dingen etwas Klärendes, Reinigendes, Heilendes hat. Ich habe immer, wenn ich irgendwie was schreiben muss und kann mich nicht konzentrieren, weil ich müde bin oder gestresst, lege ich Bach auf und dann geht es schon mal besser. Wo würden Sie sagen, also das ist jetzt wirklich sehr laienhaft formuliert, wo würden Sie sagen, ist für Bach, für Sie beim Spielen oder auch beim selbst beim Hören ein wunderbarer Künstler, der sie beglückt und erfreut.
Ich glaube, mehrere Aspekte. Beim Spielen, wenn ich Klaviermusik von Bach für mich arbeite, dieses Experimentieren aus dem Moment heraus, wie ich eben versuchen wollte zu erzählen, dass der Notentext für mich ein weißer Leinwand ist und aus diesem Leinwand, was in dem Moment für mich möglichst herauszuholen ist. Und das ist so wie eine Art, eine Begegnung mit einer Muse oder mit einer Fee oder mit dem Bach oder mit meinem inneren Gewissen, mit irgendwelchen anderen Stimmen, dass man sich da komplett wirklich wie in einem Zen-Modus, Meditation-Modus fühlt und so frei wie möglich gehen lässt, aber gleichzeitig auch genießen kann und versucht, was ist diese Musik oder wie kann ich diese Musik in dem Moment in unsere Gegenwart holen und aktivieren und dann wieder lebendig machen. Das fasziniert mich als Musikerin wahnsinnig, weil ich wahrscheinlich auch jedes Mal sehe, ah, das könnte auch noch mal vielleicht funktionieren oder könnte ich auch diese Verzierung so rum versuchen. Da gehe ich an die Grenzen und da spüre ich auch regelrecht, dass es so sein darf, weil er absichtlich keine Bemerkungen und keine Notizen keine Dynamik hinterlassen hat. Irgendwo hatte er wahrscheinlich dieses Visionäre, dass er wusste, wenn wir ihn im Jahr 2024 immer noch spielen, dann sollen wir uns frei fühlen. Das heißt, dass wir da selber etwas rekreieren. Das ist wahrscheinlich etwas. Und andererseits etwas Persönliches, natürlich Seelisches, was, wenn ich diese Musik spiele, fühle ich mich aufgehoben. Dann meine ich zu wissen, dass es da noch jemanden gegeben hat, der auch in diesen ähnlichen Gefühlswelt, wie ich vielleicht manchmal unterwegs bin, gewesen ist. Und das gibt mir Trost. Und das nimmt mich aus diesem Einsamkeit so eine Art gemeinsam Dasein. Das ist eine ganz schöne Trost sein, auch wenn ich nur mit diesem Instrument alleine bin, aber ich weiß es, der Bach, er war sehr, sehr gläubig, aber gleichzeitig auch manchmal frustriert und manchmal auch vielleicht nicht wissend über irgendwelchen Fragestellungen. Und das ist auch gut zu wissen, dass er auch manchmal Fragen hatte und auch nicht alles wusste. Das gibt mir Trost.
Ja, ich finde das interessant. Also diese beiden Aspekte zum ersten nochmal zurück. Ich bin ja wirklich, jetzt sage ich es zum letzten Mal, Laie. Und das hatte ich nicht vor Augen, dass er tatsächlich diese Spielinterpretation nicht vorgegeben hat, sondern sozusagen lediglich die Partitur der Noten. Ich hatte immer auch natürlich wahrgenommen, da gibt es auch ganz tolle mathematische Konstruktion und auch das, was er unter Improvisieren verstanden hat, ist etwas anderes, als wir heute Improvisieren nennen würden. Bach hat kein Jazz gemacht, sondern eine regelgeleitete Kunst und zugleich in dieser Regelgeleitetheit eben jetzt nicht stur gewesen oder langweilig oder brav, sondern eben sich frei entfaltet und hat ihnen die Möglichkeit gegeben, sich heute ebenso frei zu entfalten, nach dem, was er vorgibt. Ob er daran gedacht hat, dass wir heute noch seine Musik spielen, das wissen wir nicht. Interessant. Aber das ist natürlich der zweite Aspekt wunderbar, dass man eben nicht allein ist auf dieser Welt, sondern es in der Tradition auch Scheußliches, Schreckliches, Böses gibt, aber eben auch Wunderbares und dass man durch die Kunst so eine Gleichzeitigkeit gewinnen kann. Es gibt das schöne Wort von Gilbert Chesterton, diesem Krimi-Autor des 19. Jahrhunderts, der sagt, Tradition ist die einzige Demokratie, in der auch die Toten ein Stimmrecht haben. Ich finde, das ist ein schönes
Oh,
Wort.
ein sehr
Das ist ein
schönes
schönes
Wort.
Wort, dass man also jetzt eben Tradition ist jetzt nicht nur einfach was Konservatives, sondern ist was ganz Demokratisches, weil wir eben mit Toten sprechen, weil nicht mit allen, aber mit Bach auf jeden Fall, weil er
Mit
eben
Bach auf
lebendig
jeden
geblieben ist.
Fall. Genau. Und was ich auch noch dachte, wenn man Bach spielt, dann ist man natürlich auch mit den Fugen beschäftigt. Und in dem Fugenspiel, das ist auch, wir erleben ja momentan so viel Unfug in der Welt. Das spüren wir wahrscheinlich überall. Fugenspiel gibt mir irgendwo eine Ordnung. Dann kann ich mir einen Tag sagen, okay, ich möchte heute die Mittelstimme umso mehr betonen. Oder jetzt nur die Basslinie, wo ich mir vorstelle, das sind vielleicht seine Schritte. Vielleicht wird er sagen, jetzt noch mehr betonen, bitte noch mehr Forte. Diese Mehrstimmigkeit ist auch vielleicht eine Art, für mich das Gleichnis. Wir haben verschiedene Menschen und verschiedene Charaktere, verschiedene Türkinnen, verschiedene Georgier und so viele Menschen an einem Haufen zu regieren, wie wir sehen, versuchen wir mit der Demokratie mal gelingt, mal nicht. Es ist wahrscheinlich schwerste Art zu regieren. Aber in der Welt, wenn ich Fugen spiele, dann merke ich, das ist doch sehr demokratisch, das ist doch sehr gleichberechtigt. Mal kommt eine Stimme hervor, mal kommt die andere. Und alle haben so einen Platz, dass die Musik komplett vollständig ist. Und genau da ist, wie es sein soll. Und das ist wahrscheinlich meine größte Hoffnung. Weil wenn ich sehe, dass es in diesem Fugenspiel so gut funktioniert, mal mit 5 Stimmen, mal 3, mal 4, dann kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch in der realen Welt, in der Gesellschaft mit mehreren Menschen, mit mehreren Geschlechtern doch funktionieren kann. Daraus schöpfe ich auch die Hoffnung.
Ja, das ist schön. Also ohne jetzt Bach zu einem politischen Künstler zu machen, ist er doch jemand, der eben auch so eine künstlerische Utopie in die Welt setzt. Da schließe ich gleich mal nochmal an dieses Thema, das mich so beschäftigt, dass man wahrnehmen kann, dass Bach längst ein Universalkomponist ist, weit über den deutschen Protestantismus hinaus. Es gab im vergangenen Jahr einen sehr schönen Dokumentarfilm, Living Bach, der war sogar im Kino, der
Oh ja.
erzählte die Geschichte, haben Sie hoffentlich vielleicht gesehen.
Immer noch nicht,
Also
wusste
ist ein
ich.
ganz
Aber
toller Film,
sehr
gucken
guter
Sie
Freund Michael ist da drin, Michael
genau,
Maul.
Michael Maul, der Leiter des Bachfestes. Die Geschichte ist wie folgt. Also ich sage das nur kurz, damit alle, die jetzt hören, das dann auch sich nochmal anschauen. Living Bach, die Geschichte ist wie folgt. Aus unterschiedlichen Ecken und Enden der Welt werden Menschen vorgestellt, die sich vorbereiten, gemeinsam in Leipzig beim Bachfest eine Kantate zu singen. Und zwar die Krankenschwester aus den Vereinigten Staaten, der Musiklehrer aus Paraguay, ein junger Mann aus Südafrika, eine ältere Dame aus Japan, die werden beobachtet und begleitet, wie sie sich hineinfinden in Bachs Welt und diese Kantate. Und dann geht es los und am Schluss kommen sie alle in Leipzig an und singen zusammen. Also ich habe geweint bei diesem Film, muss ich sagen. Da meine
Das kann
Frage,
ich
gibt
mir
es das
vorstellen.
bei Ihnen auch diese, oder ist es Ihnen auch mal begegnet mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, so diese weltweite Bedeutung dieses Komponisten?
Als wir Corona erlebt haben, hatte Michael Maul tatsächlich Johannes Passion in der Thomaskirche aufführen wollen, damit es kein einziges Jahr ausgelassen ist, seitdem Bach nichts mehr auf der Welt ist. Und da war diese Aufführung von drei Menschen, Elina
Ja,
Albach, Benedikt Christiansen
ich
und
erinnere
Philipp
mich.
Lambrecht. Und ich kann mich bis heute daran erinnern, wie, obwohl wir nur vor dem Bildschirm saßen, wie stark diese Musik gewirkt hat und dass nur ein Mensch alle Arien gesungen hat, trotzdem alles verkörpern konnte, das hat mich unheimlich betroffen. Und dann war das wieder so eine Art Wendepunkt in meinem Leben, wo ich gedacht habe, wie viel kann man aus dieser Musik herausholen und wie universal diese Musik ist, haben wir ja auch natürlich durch mehreren Menschen gesehen, wie sie auch aktiv daran teilgenommen haben, trotz Corona, dass es möglich war, mitzumachen. Und jedes Mal weiß ich das, egal wo Bach klingt, ob das in einem kirchlichen Rahmen ist oder in einem Tempel ist. In Malaysia hat ein Freund von uns, David Jin, hat Matthäus Passion aufgeführt vor ganz vielen Menschen in einem Tempel, wo alle Priester kamen, obwohl sie kein Wort daraus verstanden haben und haben ihm gesagt, jetzt verstehen wir das Leid von Jesu durch die Musik. Das ist, das kommt schon an und ich glaube, das ist auch größte Botschaft, wenn so eine Musik überall diese Auslösekraft hat. Dann kann man diese Musik überall vorführen. Tempel, Moscheen oder Kirchen, Synagoge. Das macht auch die Kraft der Musik so unentbehrlich.
Da gerne noch eine weitere Frage, weil Bach ist ja mehrere Personen in eins und
Ja,
mehrere Werke
genau.
in eins. Es gibt die Oratorien, es gibt das Klavierkunst, es gibt die Orgelkunst, es gibt die weltliche Kunst und eben seine geistliche Kunst. Wie als Pianistin hat man natürlich erstmal weniger mit seinen geistlichen Werken zu tun, den Kantaten und so, oder doch? Oder wie haben Sie auch dazu einen Zugang gefunden? Erzählen Sie mal.
Gott sei Dank darf ich trotzdem auch für mich spielen, weil wir Klavierauszüge haben. Ich habe neulich ein Konzert gehabt, auch bei guten Freund bei Burkhard Beiß in seiner Kirche, und er hat Gottesdienst gemacht, und dann haben wir Auszüge von Johannes Passion, dass ich dann gespielt habe und dass man da mitgesungen hat und dass er seine Sonntagspredigt gehalten hat. Oder natürlich je nach Konzept, je nach den Ideen, versuche ich auch allumfassend für mich so unter einem Abend zu bringen, dass ich trotzdem Choräle spielen kann, weil da auch einige Bearbeitungen sind. Oder dass ich aus den Kantaten selber Bearbeitungen mache, weil ich denke, okay, das ist eine Hochzeitskantate, wo Bach seine zweite Frau Anna Magdalena geheiratet hat, und da waren sie so glücklich, diese Gavotte, das muss ich unbedingt spielen, dann mache ich selber eine Bearbeitung. Und oder andere Instrumente für mich holen und dass wir vielleicht neue Bearbeitungen machen. Ich versuche, soweit es geht, so viele Werke wie möglich auf einem Instrument oder auf mehreren Möglichkeiten, Ideen anzuwenden. Das macht mir auch total Spaß. Da ist
Also,
Gott sei Dank so viel möglich, so viele Werke, die ich noch spielen darf. Dafür
aber
bin ich
das
ihm
finde ich
sehr
sehr schön, weil
dankbar.
diese, das fände ich so, also es gibt, also wer Lust hat, Serhat Sarsanli ein bisschen kennenzulernen, kann einfach mal bei Spotify erstmal den ersten Kontakt wagen und da gibt es gleich ein Stück, auch da muss ich immer weinen, Entschuldigung, ich bin so rührselig heute.
Oh, wie
Aber es
schön.
gibt ja eine Jagdkantate von Bach und da gibt es diese schöne Arie, Schafe können
Und
sicher
sicher
weiden. Und
weinen.
ich habe das, als ich das erste Mal, ich kannte das gar nicht so richtig und habe das erste Mal auch als eine geistliche Kantate oder als geistliches Stück gehört oder verstanden. Also der Herr ist mein Hirte, Gott und ich bin und so weiter. Und dieses Bild, Schafe können sicher weiden und das ist traumhaft auf dem Klavier fast noch schöner als gesungen, oder es hat nochmal so eine eigene schöne Qualität,
Eigene, ja.
eröffnet sehr. Aber wenn Sie dann solche Kantaten, das fände ich sowieso toll,
Das ist so schön.
aufs Klavier bringen, universalisieren Sie ja gleich dann nochmal die Botschaft, nicht? Oder Sie nehmen dann
Ja.
Grundimpulse auf, lösen sich aber natürlich von dem oder haben nichts zu tun mit dem manchmal ja auch etwas pietistisch engen Text und suchen da aber aus dem Text und der Musik heraus das, was für sie das Wesentliche ist.
Genau. Ich glaube, vielleicht können Sie mir besser nachfolgen, weil ich mir auch so vorstelle, das ist das auch, wieso ich Reformation von Martin Luther so sehr gefeiert habe, auch dafür ein Album gemacht hatte. Reformation ist es ja, dass wir nicht irgendwo stagnieren, sondern weiterhin in diesem Jahrhundert auch ein Text von Bibel oder ein Text vom Koran oder ein Text von einer Kantate zu unserem Kontext neu vielleicht holen und dann vielleicht merken, dass es sich nicht so viel verändert hat oder wie wir das jetzt interpretieren. Diese Freiheit ist das wahrscheinlich, was ich auch in Deutschland total schätze, weil ich dafür bin. Kein Text soll zementiert sein und in Stein gemeißelt sein, sondern auch die Texte haben damals geschichtlichen und vielleicht Personenkontext, aber wie können wir das jetzt hier anwenden? Das ist das wahrscheinlich auch, wie Sie als Geistige auch sehr gut nachvollziehen können. Wie können wir sowohl Glaube als auch Religion nicht fanatisch, sondern reformiert praktizieren.
Genau,
Und da, oder?
wir teilen es, also wir bewahren es, indem wir es teilen. Indem wir es teilen, verwandeln wir natürlich auch
Genau.
es.
Das ist eine große Freiheit. Das ist Reformation und gleichzeitig auch natürlich denkende Köpfe machen immer noch so, dass etwas nicht wie vor 500 Jahren bleibt, sondern dass es weiterhin im Geiste von Reformation weitergeht. Und das mache ich auch mit Kantatentexten. Wenn ich lese, Schafe können sicher weiden, wo ein guter Hirt ist, dann ist das für mich umgewandelt. Wo ist dann mein Herd? Und wo finde ich meinen Ort? Sowohl in der Welt, aber auch für mich. Vielleicht sind wir manchmal diese Menschen, wo wir eigene Schildkröten sind, wo wir nur unterwegs sind und dann unser Zuhause von einem Ort zu dem anderen tragen und sogar uns zurückziehen dürfen, wenn es uns überall zu laut ist. Das sind wirklich nicht nur Texte, die für die Kantaten gedacht sind und sogar für heute. Für heute haben sie immer noch diese aktuelle Bedeutung, meiner Meinung nach.
Sie haben ja eine Linie jetzt von drei CDs abgeschritten, einmal angefangen mit Bach in die Gegenwart, dann Luther und Bach und jetzt haben Sie, das ist Ihr neuestes Album, Inner Spaces, also innere Orte. Mögen Sie kurz erzählen, was die Grundidee war bei dieser Albumaufnahme und Musikzusammenstellung?
Erstmal habe ich natürlich für jeden Menschen auch etwas weitergeben wollen und die alle einladen wollten, auch wenn wir meinen, dass wir alle allein sind, aber sind wir vielleicht all ein. Das heißt, dass wir auch zu einem Eins gehören und da sind ganz viele Orte, wo wir hingehen können. Deswegen habe ich meine Werke unter den Initialen von BACH untergeordnet mit B-Dur-Partite, A-Moll-Partite und C-Moll-Toccata und H-Moll-Ouvertüre. Und da konnte ich zufälligerweise mit diesen Bach-Initialen zusammen verbinden. Und für mich sind innere Orte, wo ich meine eigene Glaube, wo auch immer oder wohin auch immer das ist, in alle Freiheit leben kann. Und wenn ich Menschen sehe, die weiterhin trotz ihrer Verfolgung und trotz ganz vielen Ängsten, trotzdem ihre Meinung sagen. Und das macht mir total Hoffnung. Ich weiß es nicht, ob ich so mutig bin. Ich versuche es. Aber diese Menschen geben mir ganz viel Hoffnung. Und ich merke, die Liebe ist größter Ort. Wenn wir natürlich eine schöne Begegnung haben, das muss nicht unbedingt Mann-Frau-Liebe sein, aber auch mit der Musik oder mit einem Ort oder mit der Natur. Wenn wir das erleben dürfen, dann sind wir ganz schön gut großzügig beschenkt vom Leben. Und diese Orte habe ich und das freut mich jedes Mal.
Also eine sehr, sehr schöne CD. Man kann auch eben bei Spotify, so mache ich das immer, ich höre erstmal mal ein bisschen rein und dann besorge ich es mir richtig, die CDs, mit denen ich dann länger zusammen sein will. Also Inner Spaces, da sahen die auf Spotify und dann auch als richtige CD hört man doch nochmal. Man wird immer beschimpft, wenn man noch CDs hört, aber ich finde, man hört dann einfach besser zu. Mein
Und
Freund, ich hatte
das
ein, ja?
wahrscheinlich auch für uns alle Künstler sagen, was wir bei Spotify
Ja, verdienen.
verdienen,
Es ist nichts.
Centbeiträge, wie dieses Abkommen ist und wie viel wir aber für diese CD ausgeben. Eben, wie viel wir da rein investieren, dass es nicht rausholen, das ist nicht möglich. Ja.
Genau, darauf wollte ich jetzt nämlich kommen. Wir haben jetzt über ganz viele schöne Dinge gesprochen und meine Frau und ich hatten das Glück, die CD-Vorstellung bei einem wunderbaren Hauskonzert zu erleben und also
Ja.
alles ein Traum. Und dann zugleich dachte ich, das ist ja alles ein Traum und Bach und dann diese ganzen Gedanken, Gefühle und so weiter. Und dann dachte ich mir auch, boah, aber das ist ein hartes Geschäft.
Ja.
Das ist ein hartes Geschäft. Also man muss ja irgendwie auch mal eine Miete bezahlen und eine Krankenversicherung und die intensive Arbeit, also und die konzeptionelle Arbeit muss ja sich irgendwie rechtfertigen. Und dann gibt es ja nicht nur eine Pianistin auf der Welt und dann gibt es mehrere. Und wie als Frau auf diesem Markt. Nun, da habe ich mich ein bisschen gefreut, dass es nicht so ganz leicht war, mit Ihnen einen Termin zu finden, weil Sie so viel unterwegs sind. Das habe ich gedacht, okay, da ist jetzt was in Bewegung geraten, aber das ist ja nicht selbstverständlich. Man macht eine CD, man macht ein Hauskonzert und es kann ja auch total verloren gehen. Wie gehen Sie mit diesen doch auch echten Härten, Ihres Metiers um?
Ich habe gestern einen Satz gehört. Ich weiß nicht mehr von wem. Wenn das alles nur Glück wäre, dann verblödet man sich. Es ist ja auch manchmal, man muss auch ein paar Reibereien haben, damit man an diesen Herausforderungen wächst. Wie geht man damit um? Das ist wirklich schon sehr hart, weil nicht nur als Frau, sondern ich bin auch eine Mutter, und teilweise alleinerziehend. Und als Pianistin, als Mutter, und dass ich auch natürlich mein ganz normales, sachliches Leben habe, merkt man manchmal nicht, weil das auf der Bühne natürlich davon nicht zu sprechen ist. Aber es ist große Leidenschaft. Ich glaube, ohne diese große Leidenschaft, diese Liebe und jedes Mal produziere ich etwas, weil ich 100% davon überzeugt bin, dass ich das sagen möchte, dass ich das spielen möchte. Es gibt ja gar keinen Zwang, gar keinen Muss, was ich mache, was ich spiele, sondern es sind alle meine Ideen, meine Entscheidungen, und darum ist es tatsächlich, wo ich mich selber in diesem Pool reinwerfe mit ganz vielen Pianistinnen. Aber das ist gut, dass wir so viel sind, weil jeder hat bestimmt was zu sagen. Jeder spielt anders, sei es Bach oder Mozart. Ich glaube, die Vielfalt macht umso besser. Das ist nicht zum Abschrecken, gar keineswegs, weil ich werde niemanden anderen den sehr Sauerstoff wegnehmen oder den Platz wegnehmen. Jeder hat seinen eigenen Platz. Konkurrenz gibt es nicht, funktioniert, glaube ich, nicht, weil wir Künstler sind und man kann nicht die Identität und diese Personifizierung jemanden anderen klauen oder konkurrieren. Daran glaube ich nicht. Oh,
Passt
jeder
ganz gut,
funktioniert.
dass, weil, wenn ich das kurz reinspringen darf, weil mir das auch oft gesagt wird, dass es so zwischen Religionen Konkurrenzen gibt. Und dann habe ich den anderen, nee, so ist, das ist nicht so wie zwischen Coca-Cola und Pepsi-Cola. Das funktioniert irgendwie anders.
Nein.
Wenn viele gute religiöse Akteure Dinge tun, dann ist mehr
Umso
Interesse
besser.
da. Wenn die schlecht sind und aggressiv gegeneinander sind, hilft das mir auch nicht. Also Konkurrenz ist ein
Gibt's
Prinzip,
nicht.
das zwar in der Wirtschaft und im Leistungssport und sonst wo eine große Rolle spielt, aber ich glaube in der Religion nicht wirklich und wahrscheinlich in der Kunst oder so sagen sie
Ja,
auch nicht.
auch kann nicht funktionieren, weil was können wir denn messen? Das zu messen, ist es sowieso utopisch, wie das Publikum in dem Moment noch mehr spürt oder wie die Pianistinnen schnelle Finger haben. Schlussendlich kommt es tatsächlich um die Gefühle, und ich wäre dafür, jeder, der in dem Publikum sitzt, muss natürlich was spüren. Sonst haben wir überhaupt gar keine Zukunft in der Konzertwelt für Konzerthäuser. Dafür plädiere ich, dass jeder anders sein sollte, damit wir immer wieder sagen, wow, ah, das hat mich umgehauen, oh, das hat mich überrascht, oh, das war echt unerwartet, wie toll. So können wir auch alle Menschen noch mehr dafür motivieren, in die Konzerte zu gehen. Wenn wir alle gleich wären, dann gibt es bald gar keine Konzerte mehr und das wünscht sich kein mehr, kein Mensch mehr, weil da wäre ich als allererste ganz traurig, weil ich als Türkin hierher gekommen bin mit dieser Anhimmelung, mit dieser Bewunderung, wie toll diese Kulturlandschaft in Deutschland funktioniert. Und ich möchte das nicht hergeben und ich möchte dafür alles tun, alles in meiner Macht Stehende. Ich möchte mich überall einsetzen. Deswegen umso vielfältiger, desto besser.
Sehr schön. Sie haben auch eine sehr schöne Website. Da kann man auch die Termine mal anschauen. Also kann ich nur empfehlen, mal ein bisschen gucken, wo man Sanli sehen kann. Jetzt haben wir viel gesprochen über Musik, aber das Entscheidende ist natürlich, es wirklich auch zu erleben. Und das kann man einerseits über eine ordentlich erworbene CD, erhobener Zeigefinger, aber auch natürlich wunderbar ein Konzertbesuch dazu passt. Das hat mir ein Komponist vor kurzem mal in der Diskussion gesagt. Heute ein Konzert zu besuchen ist ein kulturpolitisches Statement. Also ist natürlich ein Genuss und was Schönes, aber es ist, indem man dahin geht, zeigt man, ey, das ist jetzt wichtig. Das ist
Das
jetzt nicht egal, und das muss
ist
jetzt nicht mit
nicht.
bildungsbürgerlichem Elitestolz verbunden sein, sondern es gibt so viel Quatsch und das, es gibt auch sinnvolle Dinge. Und in ein Konzert zu gehen mit wirklich bedeutungsvoller Musik ist ein kulturpolitisches Statement. Das fand ich eigentlich ganz gut formuliert.
Ja, da kann ich allen, der gerade vielleicht ein bisschen Scheu haben oder ein bisschen Ehrfurcht haben, dass sie sich nicht zu den Konzerthäusern begeben, dann kann ich allen die Angst versuchen wegzunehmen und zu sagen, ihr müsst euch nicht mit diesen Werken auskennen, ihr müsst euch nicht mit Bachs Leben auskennen, mit Beethovens oder mit Mozart, überhaupt nicht. Geht einfach hin. Versucht mal da zu sein, in dem Moment, was die Musik mit den Menschen macht, was diese Musikerinnen und Musiker aus aller Welt mit uns in dem Moment vielleicht auslösen könnte. Das ist einmalige Sache. Und das hat nicht mit Bildung zu tun, sondern nur Öffnungen zu tun. Und wenn wir ein paar Organe öffnen, dann sind wir auch tatsächlich sehr empfindlich und auch sensitiv. Dann kann man vielleicht nach dem Konzert denken, oh, das kannte ich nicht. Und das hat mir diese Ebene gezeigt. Das ist ein Plus fürs Leben. Und man verliert auf gar keinen Fall was.
Jetzt haben Sie sehr schön meine letzte Frage, bevor ich sie gestellt habe, beantwortet, denn ich wollte eigentlich von Ihnen wissen, wie man eigentlich Menschen, die jetzt nicht diesen Zugang haben, für Bach gewinnen kann. Und das haben Sie wunderbar beschrieben. Man muss sie gar nicht gewinnen, man muss sie nur mal hinlocken und dann kann man der Musik vertrauen, dass sie sich schon erschließt. Man kann immer noch mehr lernen und mehr hören und so, aber erstmal geht es wirklich darum, und das ist schwer genug, in einem Moment da zu sein und etwas auf sich wirken zu lassen.
Ja, und ich mache aus dem Grund auch, weil ich nie als Voraussetzung habe, dass die Menschen sich mit C-Moll Toccate von Bach auskennen müssen. Ich gehe davon aus, keiner kennt sich damit aus und ich möchte in dem Moment diese Toccate präsentieren und mit einer Geschichte. Und deswegen erzähle ich auch so gerne und moderiere ich meine Konzerte, damit erstens diese Ehrfurcht weggeht und wo das gesprochene Wort zum Ende geht, dann übernimmt die Musik und dann sind wir vielleicht in einer Gefühlsebene, wo wir trotzdem nicht mit den richtigen Worten ausdrücken können. Da hilft es nur zuzuhören.
Liebe Senator Sani, vielen Dank. Wie schön, dass Johann Sebastian Bach uns so viele Jahre nach seinem Tod zusammengeführt hat. Vielen Dank für dieses sehr schöne und anregende Gespräch. Alles Gute, Glück und Segen für Ihre Arbeit und Ihre Kunst. Ganz viele tolle Konzerte mit vielen Besucherinnen und Besuchern wünsche ich Ihnen. Vielen Dank.
Dankeschön.